60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast im Albertinum in Dresden bei einer Ausstellung, die heißt Revolutionäre Romanzen. Aber Sie haben einen englischen Titel gewählt. Sie, das ist der Kurator der Ausstellung, Matthias Wagner. Hallo, wie heißt sie denn richtig?
Sie heißt richtig Revolutionary Romances, globale Kunstgeschichten in der DDR.
Und die erste Kunstgeschichte fängt schon mit einem spannenden Werk an. Das ist von Ronald Paris von 1973 und ist aus dem Haus. Was ist darauf zu sehen?
Ja, auf diesem Blatt von Ronald Paris sehen wir eine Menschengruppe, die sich offenbar versammelt hat, um für ein gemeinsames Anliegen zu demonstrieren. Die große Personengruppe zeichnet sich dadurch aus, dass wir verschiedene Nationalitäten erkennen, verschiedene Kulturen. Also die Menschen stammen offensichtlich aus vielen verschiedenen Ländern. Und sie haben sich zusammengetan, um, wie man auf Transparenten über der Menge erkennen kann, eben für Frieden zu demonstrieren. Der Begriff Frieden taucht dort in mehreren Sprachen, also auf Russisch und Lateinisch beispielsweise, auf. Es ist eine Zeichnung, die Ronald Paris 1973 für die Ausstellungsreihe Intergrafik angefertigt hat. Die Intergrafik ist eine Triennale gewesen, eine Grafiktriennale in der DDR, die ab 1965 stattgefunden hat. Und das war die einzige internationale Gruppenausstellung, die es in der DDR gegeben hat. Und 1973 fand sie zeitgleich mit den Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Berlin statt. Und Veranstaltungsort war das Alte Museum in Berlin. Und im Foyer gab es eine Reihe von Stellwänden. Und auf diesen Stellwänden haben verschiedene Künstler und Künstlerinnen, unter anderem Ronald Paris, solche Zeichnungen angefertigt, halt, die natürlich einerseits, sagen wir mal, dem thematischen Programm der Ausstellung entsprachen und gleichzeitig aber dafür gedacht waren, dass verschiedene Besucher und Besucherinnen dort ihre Unterschrift hinterlassen konnten und damit quasi den Besuch dieser Ausstellung dokumentieren konnten.
Der Titel dieser Arbeit ist Internationale Solidarität und weist für mich schon ein bisschen auf die Grundidee dieser Ausstellung hin.
Also wir übersetzen den Titel so, beschreiben mit den freundschaftlich-revolutionären Beziehungen, die die DDR zu Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika unterhielt. Und da ging es natürlich bei diesen Beziehungen um internationale Anerkennung für die DDR, also Politik, es ging um Ideologie, es ging auch um Wirtschaft, war für die DDR ganz wichtig. Und flankiert wurde das natürlich von einer Reihe von Kultur- und Kunstmaßnahmen, Aktivitäten, kann man sagen. Und der ideologische Überbau, der folgte natürlich solchen Begriffen wie sozialistischer Internationalismus, internationale oder antiimperialistische Solidarität oder natürlich Völkerfreundschaft halt. Und wir untersuchen in der Ausstellung zum Beispiel, wie sich eben diese abstrakten Begrifflichkeiten auch in der visuellen Kultur der DDR, also sowohl in der Propaganda als auch in der bildenden Kunst, niedergeschlagen haben. Und eine Menschenmenge zu zeigen in einer Grafik wie hier oder auch in Bildern oder von mir aus auch in Skulpturen im öffentlichen Raum ist natürlich ein probates Mittel gewesen in der Kunstgeschichte, schon seit der Kunst, sagen wir mal, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als eine Menschenmenge zu zeigen, die für ein gemeinsames Anliegen demonstriert und damit durch diese Menge an sich auch Bedeutung reklamiert für dieses Anliegen.
Die Ausstellung ist in 5 Kapitel gegliedert und das Kapitel 1, zu dem auch das gerade besprochene Bild gehört, heißt Ideale und Ikonen. Das nächste Bild, über das ich gerne sprechen will, entspricht dem ganz wunderbar. Ich bin gelernter DDR-Bürger und kenne diese Parolen auch. Das ist eine Fotografie von Jürgen Nagel an der Ho Chi Minh-Oberschule in Berlin-Friedrichshagen und aus heutiger Zeit am witzigsten ist wirklich diese Parole an der Hauswand.
Ja, also Ideale und Ikonen, wenn man so will, mit dem Solidaritätsbild von Ronald Paris hätten wir eben die Ideale jetzt behandelt und die Ikonen sind natürlich die wichtigen Führungspersönlichkeiten, die dazu genutzt wurden, diesen Idealen eines sozialistischen Internationalismus beispielsweise Überzeugungskraft zu verleihen halt. Und wir haben es natürlich hier im Namen der Schule. Ho Chi Minh wäre eine solche Person gewesen. Es gibt natürlich andere wie Fidel Castro, Che Guevara, Angela Davis beispielsweise. Und Solidarität war ja in der DDR, wie vieles andere auch, wie fast alles, ein staatliches Programm. Es wurde also zentral organisiert und durchgeführt und auch kontrolliert. Und die Propaganda für die Solidarität, die war allgegenwärtig. Es gab viele, viele Kampagnen, es gab Plakataktionen. Jeder, der in der DDR einen Job hatte, war im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, in der einzigen Gewerkschaft und musste jeden Monat mehr oder weniger freiwillig einen Solidaritätsbeitrag leisten. Das Spendenaufkommen war groß in der DDR. Die Anteilnahme auch an Schicksal anderer Völker, an Ereignissen war groß. Und dieses wunderbare Foto von Jürgen Nagel zeigt natürlich diese an einer Schule eben diesen Spruch, dass auch die Solidarität gewissermaßen geplant war. So, und dann steht eben dort, wir haben für 150.000
Mark
sozusagen Spendenaufkommen. Und dann sieht man halt, dass diese Summe nochmal durchgestrichen ist und durch eine größere ersetzt wurde. Das heißt also auch, das Spendenaufkommen wurde wie immer in der DDR übererfüllt, wie jeder Plan in der DDR. Und das ist eben so eine ganz ironische Beobachtung. Und dieses Foto stammt aus einer Serie von Losungen, die also die Jürgen Nagel Losungen genannt hat in den 70er und 80er Jahren, wo er eben genau diese Rhetorik der Solidarität oder auch die Friedensrhetorik, die so allgegenwärtig war in der DDR, an ganz verschiedenen Orten fotografiert hat, wobei meistens die Orte vielleicht sich aus heutiger Sicht auch durch eine gewisse Tristesse oder Trostlosigkeit auszeichnen, die natürlich auch, sagen wir mal, diese Sprüche, diese Propaganda etwas konterkariert.
Sie haben es auch gerade erwähnt, eigentlich war diese Solidarität bei der Bevölkerung ja schon weit verbreitet. Man hat Anteil genommen. Ich bin auch in der DDR groß geworden. Mir ging das ähnlich. Vietnamkrieg oder die Befreiungsbewegungen haben uns beschäftigt. Aber in dieser Ausstellung ist die Diskrepanz zwischen diesen offiziellen Losungen und der persönlichen Anteilnahme absolut gut sichtbar gemacht worden.
Unser Ausstellungstitel Revolutionary Romances endet auch nicht umsonst mit einem Fragezeichen, also weil es ist auch eine Geschichte von Widersprüchen halt, das ist ganz klar. Und das Verhalten sozusagen der Menschen in der DDR gegenüber dem Solidaritätsanliegen, das hat sich natürlich auch verändert in den 4 Dekaden, in denen die DDR existierte, also in den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren. Und gerade durch dieses Dauerfeuer, durch diese Omnipräsenz sozusagen in der Propaganda, hat es vielleicht eben auch einerseits auf staatlicher Seite dazu geführt, dass eben dieses Anliegen vielleicht in so entleerten Ritualen erstarrte. Wir haben auch eine wunderbare Arbeit von Wenke Seemann, eine zeitgenössische Position, in der es darum geht, wie eben sowas seit Kindesbein an eingeübt wurde, so eine Solidaritätspraxis. Das heißt also, man klebt dann die Solidaritätsmarke und wahrscheinlich haben sich viele dann in den 80er Jahren, und ich zähle mich dazu, nicht mehr wirklich drüber Gedanken gemacht, wo geht dieses Geld hin, was oder wer wird jetzt damit unterstützt halt. Und das ist eben so ein Widerspruch, den wir auch durch verschiedene Werke in der Ausstellung zum Ausdruck bringen wollten.
Im zweiten Kapitel geht es dann um Kunst und Solidarität. Es sind viele Arbeiten zu sehen, Sie haben es auch gerade erwähnt. Nicht nur historische, sondern auch zeitgenössische. Und eine ist von Hartwig Ebersbach, Widmung an Chile. Das ist wirklich ich finde sie heute noch beeindruckend. Es sind große Tafeln mit Menschen.
Ja, in der Tat. Und das sind eben nicht nur Tafeln mit Menschen, sondern das sind 12 Tafeln, die an der Wand lehnen, die nicht aufgehängt sind. Und was wir auf den Tafeln sehen, sind tote Menschen, die offenbar gefoltert wurden, die gequält wurden und die gestorben sind. Und das Ganze vorgetragen in einer sehr expressiven Malweise, die für Hartwig Ebersbach typisch ist. Und der Titel Widmung an Chile und das Jahr 1974, in der die Arbeit entstanden ist, verweist natürlich auf den Anlass für diese Arbeit, nämlich der Putsch in Chile im September 1973. Das Thema Chile ist das Thema, was in der bildenden Kunst der DDR den größten Niederschlag gefunden hat. Also wenn wir nur die Bestände der Staatlichen Kunstsammlung Dresden betrachten, also nicht nur das Albertinum, sondern auch das Kupferstichkabinett, des Kunstfonds, des Münzkabinetts, des Volkskunstmuseums, dann gibt es die meisten Arbeit zu dem Thema Chile. Und das beginnt eben 1973, 74 und geht bis in die 80er Jahre. Also in allen wichtigen Ausstellungen, ob es nun die Bezirkskunstausstellungen sind oder die Kunstausstellungen der DDR in Dresden, da findet man immer Arbeiten zu Chile. Also das war offensichtlich ein ganz wichtiges Thema, was natürlich auch mit der Geschichte Chiles, also mit der Wahl eines Linksbündnisses, der Unidad Popular 1970, zusammenhing sozusagen mit der Hoffnung, die damit verbunden waren. Und nicht nur in der östlichen Welt, sondern auch viele westliche linke Intellektuelle haben mit großer Hoffnung geschaut, weil eben in Chile das erste Mal sozusagen eine linke Regierung per Wahl an die Macht gekommen ist und weil es unter Allende eine politische Opposition gegeben hat. Deswegen war Chile für viele so nochmal ein Modell, ähnlich wie vielleicht Prag 68 halt das gewesen ist. Und deswegen war nach dem Putsch natürlich der Protest und die Empörung groß, eben auch nicht nur im Ostblock oder in der DDR, sondern weltweit haben sich Künstler und Künstlerinnen mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und Hartwig Ebersbach beschäftigt sich in seiner Arbeit eben mit existenziellen Fragen. So, nicht? Er liefert jetzt nicht sozusagen eine schwarz-weiße Darstellung, das sind sozusagen die Schuldigen an diesem Putsch, sozusagen das sind die Opfer. Er bekräftigt auch nicht so diese in der DDR sehr gepflegte Venceremos-Propaganda, wir werden siegen, trotz allem, sondern er zeigt einfach Menschen, die aufbegehrt haben, die aufgestanden sind für ein besseres Leben und dafür gestorben sind, dafür ermordet worden sind. Und für ihn war das auch immer ein Hoffnungs- und ein Trotzbild, wie er selbst gesagt hat. Also, und er hat sich da auch immer auf Ernst Bloch bezogen, das Prinzip Hoffnung, was in den 50er Jahren in der DDR auch veröffentlicht wurde, die scheitern, in deren Handlung trotzdem der Keim sozusagen für sozusagen einen zukünftigen Sieg dieser Sache, für die sie eingetreten sind, liegt.
Können Sie sagen, ob das Auftragsarbeiten sind? Weil der Verdacht liegt ja nahe.
Das ist natürlich klar, dass in der DDR-Kulturpolitik Werke, die sich mit Chile oder mit dem Vietnamkrieg, wie Sie schon erwähnt haben, beschäftigt haben, sind natürlich gefördert und auch gefordert worden. Dafür gibt es eben viele Belege. Aber es gibt auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die wirklich aus eigenem Antrieb, aus eigenem Interesse und aus Anteilnahme an dem Geschehen in der Welt solche Arbeiten gemacht haben. Und Hartwig Ebersbach zählt dazu. Also in diesem Fall ist es kein Auftragswerk, sondern im Grunde genommen, und das ist interessant, entstand diese Arbeit zunächst in Erinnerung einerseits an seine Kindheit. Er hatte selbst als Kind, sagen wir mal, die Zerstörung Deutschlands im Krieg, die Kapitulation, die Niederlage Deutschlands miterlebt sozusagen, die zerstörten Städte halt. Und das ist etwas, was ihn oder was Künstler wie ihn in seiner Generation zeitlebens beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Und gleichzeitig ist es eigentlich auch in Memoriam an seine Eltern geschaffen. Und erst etwas später sozusagen hatte er es Widmung an Chile genannt. Und es war dann 1974 im Herbst auf der Bezirkskunstausstellung in Leipzig ausgestellt und ist aber da kritisiert worden, weil man sagen kann, okay, dem Titel nach, der Inhalt ist richtig, aber die Form, diese expressive Malweise, auch die Betonung des individuellen Leidens, das ist etwas, was in der Kulturpolitik und auch bei vielen eben Kritikern nicht so gut ankam. Und letztendlich hat es eben dazu geführt, dass eben dieses Bild nicht in einer Sammlung in einem Museum der DDR gelandet ist, sondern etwas später von dem westdeutschen Sammler Peter Ludwig gekauft wurde.
Und da ist es auch noch zu Hause, wenn ich richtig lese, in der Sammlung Ludwig in Aachen. Wissen Sie, ob das nächste Werk mehr Anerkennung von offizieller Seite fand? Und zwar ist das ein Wandteppich mit dem Titel Demonstration von Margarita Pellegrin.
Nein, also auch da muss man sagen, dass, oder kann man nicht von großer Anerkennung sprechen. Margarita Pellegrin ist eben eine von den Künstlerinnen, die in unserer Ausstellung zum einen mit dem Wandteppich, auch mit einer Reihe von Grafiken vertreten ist. Und sie gehört eben zu einer Gruppe von Künstlern in unserer Ausstellung, deren Werk noch nicht wirklich aufgearbeitet ist. Das heißt, wir stellen vieles aus, was in den letzten 30, 40 Jahren überhaupt nicht gezeigt wurde. Und dementsprechend gibt es da auch noch große Wissenslücken, wie wir selbstkritisch feststellen müssen. Und Margarita Pellegrin ist wirklich eine ganz wichtige Künstlerin gewesen, unseres Erachtens. Aber wenn man sich jetzt in der Forschungsliteratur umschaut, da findet man ganz wenig. Und sie hat eine ganz interessante Biografie. Sie hat also in Dresden studiert und während ihres Studiums in Dresden Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre hat sie den chilenischen Künstler Hernando León kennengelernt, der ebenfalls hier studiert hat. Und die beiden sind ein Paar geworden und erst nach dem Studium zurück nach Chile gekehrt. Und es ist möglich gewesen für sie mitzureisen halt. Und dann haben beide zusammen viele Jahre in Chile gelebt, in Antofagasta im Norden von Chile, haben gelehrt an der Universität dort und sind dann weil auch Hernando León sozusagen ein kommunistischer Künstler gewesen ist in der Zeit. Sie mussten nach dem Putsch 1973 das Land wieder verlassen und sind auf Umwegen 1974 wieder in die DDR nach Dresden gekommen, wo Hernando León selbst dann bis 1992 als Dozent an der HfBK gearbeitet hat und seine Frau Margarita Pellegrin als freischaffende Künstlerin. Und was sie vor allen Dingen gemacht hat, sind eben diese wunderbaren Wandteppiche. Und in diesem Fall ist es natürlich ein Teppich, der sich natürlich, der Titel legt es nahe, das Entstehungsjahr 1975 legt es nahe, dass sich natürlich auch dort im Grunde um die Situation in Chile nach dem Putsch geht, also um den Kampf sozusagen der Menschen, die gegen die Diktatur von Pinochet sind. Und gleichzeitig zeigt es natürlich auch Einflüsse, die sie in Lateinamerika aufgenommen hat.
Sie haben es gerade am Beispiel von Margarita Pellegrin erwähnt. Das Thema Reisen ist nicht nur für gelernte DDR-Bürger ein ja, schwieriges, weil man konnte es nicht oder nur wenig. Sie haben es auch im nächsten Kapitel Ihrer Ausstellung aufgenommen mit einem Werk von Lea Grundig. Lea Grundig ist in Dresden sehr bekannt.
Ja, und wird ja in Dresden auch gerade sehr stark diskutiert, ob man jetzt eine Straße nach Lea Grundig benennen sollte oder eher nicht. Und das liegt begründet, diese Debatte, in natürlich in dieser ganz interessanten Biografie, die Lea Grundig hat. Eine Biografie, die allerdings auch typisch ist für ihre Generation, das heißt also Künstler und Künstlerinnen, die vor dem Zweiten Weltkrieg ihre künstlerische Laufbahn begonnen haben und dann nach 1945 in der DDR fortgesetzt haben, mit all den Zäsuren, Brüchen und auch persönlichen Erfahrungen, zum Teil leidvollen Erfahrungen, wie in ihrem Fall, die dazugehören. Und also Lea Grundig, eine jüdische Künstlerin, die in den 20er Jahren an der Akademie studiert hat, dort ihren Mann Hans Grundig kennengelernt hat. Beide sind 1926 in die KPD eingetreten, waren in einer sozialistischen Künstlergruppe organisiert. Dann musste sie als Jüdin das Land verlassen. Ihr gelang die Emigration nach Palästina. Dann ist sie mit viel Mühe Anfang 1949 zurückgekehrt nach Dresden und hat dann doch eine Karriere gemacht als Künstlerin, aber auch als Kulturfunktionärin. Also sie war Professorin an der HfBK, sie war 4 Jahre Vorsitzende des Verbandes Bildender Künstler der DDR, sie war Mitglied im Zentralkomitee der SED. Also sie war in vieler Hinsicht sehr einflussreich. Und in ihrer Position als Künstlerfunktionärin war sie auch privilegiert, was das Thema Reisen betraf, im Gegensatz zu vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern in der DDR. Und bereits 1960, weil wir hier so eine Arbeit sehen, konnte sie eine große China-Reise machen. Mehrere Monate weilte sie in China, hat eben verschiedene Regionen aufgesucht. Sie war in Beijing, in Shanghai, in der Provinz Wuhan. Dort entstand halt auch diese wunderbare Zeichnung, die so eine Flusslandschaft zeigt mit Schiffen und Industrieanlagen am Ufer des Flusses. Wir kennen Lea Grundig vor allen Dingen so als großartige Zeichnerin sozusagen von Porträts von Menschen. Das Menschenbild war ja immer ganz wichtig. Das hat sie auch in China gemacht. Daneben natürlich ist natürlich Landschaft immer etwas, was reisende Künstler und Künstlerinnen beeindruckt. Und das spiegelt sich auch in ihrem Werk. Und viele von ihren Werken, die auf Reisen entstanden sind oder im Nachgang zu Reisen, die wurden dann auch auf Ausstellungen gezeigt. Und oft ging es dabei, wie in diesem Falle China oder später auch bei ihrer Kuba-Reise, natürlich auch immer darum, das neue China zu zeigen. Das China, das quasi im Aufbau auch einer sozialistischen Gesellschaft begriffen ist.
Wer nicht reisen konnte, der kam vielleicht auf andere Ideen, wie zum Beispiel Robert Rehfeld. Diese Arbeiten von ihm, ich hatte davon schon mal was gehört, aber ich finde es trotzdem faszinierend. Und zwar geht es um Mail Art. Hat er die erfunden?
Nein, die hat er nicht erfunden, der Robert Rehfeld, sondern Robert Rehfeld war einer der wichtigsten Vertreter der Mail Art in der DDR, die natürlich offiziell gar nicht existierte und natürlich auch nicht diesen Namen hatte, sondern die Mail Art, das ist eine Entwicklung in der westlichen Kunst in den 60er Jahren. Und es gab aber ab den 70er Jahren auch eine ganz aktive Mail Art Szene in der DDR. Und wir haben also das mit in unser Reisekapitel integriert, um eben eine alternative Form des Reisens in Anführungszeichen zu zeigen. Wir hatten gesagt, die Reisemöglichkeiten waren beschränkt in der DDR und das betraf natürlich auch Künstlerinnen und Künstler. Wobei man auch sagen muss, dass sich natürlich die Möglichkeiten des Reisens von den 50er Jahren bis in die 80er Jahre verändert haben, nicht? Also in den 80er Jahren konnten doch sehr viele von den Künstlerinnen und Künstlerinnen reisen, wenn sie sich nicht gerade wirklich in einer Fundamentalopposition zum Staat befanden. Aber das Reisen war natürlich auch ein staatliches Programm. Es wurde eben staatlich organisiert, kontrolliert und reglementiert. Und es gab große Antrags- und willkürliche Genehmigungsverfahren, wer reisen durfte. Und natürlich hat auch immer die Staatssicherheit mitentschieden. Und es gab eben, sagen wir mal, auch ganz strikte Regeln. Beispielsweise konnten da vielleicht verheiratete Künstler und Künstlerinnen eher reisen, weil man dann, wie das in der DDR üblich war, blieb dann die Familie zu Hause und war so eine Art, in Anführungszeichen, Pfand halt für die Rückkehr des Reisenden. Und andererseits ist Reisen natürlich für eine künstlerische Praxis elementar wichtig halt, nicht? Also wir kennen Künstlerreisen im Prinzip, seit es Künstler gibt. Und die großen klassischen Reiseländer für, sagen wir mal, europäische, mitteleuropäische Künstler, also Frankreich und Italien, die waren natürlich irgendwie den meisten Künstlern und Künstlerinnen sehr verwehrt. Aber wenn man selbst nicht reisen konnte, konnte man eben Kunstwerke auf Reisen schicken. Und genau das hat die Mail Art gemacht. Also man konnte sich auf diese Weise mit international vernetzen, würden wir heute sagen. Das heißt, man hat sich an Aktionen beteiligt, man hat selbst Aktionen gestartet, es kursierten Adresslisten sozusagen eines internationalen Mailart-Netzwerkes. Und so lassen sich eben viele Beziehungen nachweisen zwischen Mailart-Künstlerinnen und Künstlern der DDR zu Lateinamerika, beispielsweise Brasilien oder Uruguay, Argentinien, aber natürlich auch in die USA, auch nach Osteuropa. Also ein ganz großes, dichtes Netzwerk. Und zum Teil hat sich natürlich auch die Mailart mit politischen Themen beschäftigt. Also man findet natürlich irgendwie Protestaktionen gegen inhaftierte Künstler, wie beispielsweise in diesem Fall von Robert Rehfeld. Da ging es konkret um den Protest gegen die Inhaftierung von zwei Künstlern aus Uruguay. Und das Motiv von Rehfeld, Freedom for Artists, zeigt natürlich gewissermaßen ein Selbstbildnis von Rembrandt hinter einer Gitterstruktur. Also Rembrandt ist eingesperrt. Und in dem Sinne kann man das natürlich auch allgemein lesen. Man kann es auf den konkreten Anlass beziehen. Freiheit für die beiden inhaftierten Künstler aus Uruguay. Aber Freedom for Artists ist natürlich auch ein Plädoyer quasi für die künstlerische Freiheit überhaupt und konnte natürlich auch und wurde auch so verstanden, dass es sich natürlich auch auf die Situation in der DDR bezieht.
Wie funktionierte das ganz praktisch? Die Künstlerinnen und Künstler haben Postkarten, Briefe gestaltet und die dann an diese Adressen in den Listen verschickt. Kam dann auch was zurück?
Ja, also es ist genauso, wie Sie gesagt haben, wurde das praktiziert. Es gab ja auch kein Postgeheimnis in der DDR und die Staatssicherheit hat mitgelesen. Aber natürlich konnte selbst die Staatssicherheit nicht jede Postsendung kontrollieren. Also das heißt sozusagen, vielleicht haben die auch was rausgefischt, aber vieles eben glücklicherweise auch nicht. Und das Interessante ist ja, für die Künstler war das Mailart, da gibt es keine Jury, da gibt es ganz, ganz viel Freiheit und der Staat kann es nicht kontrollieren, so als das ganze Gegensatz von der offiziellen Kulturpolitik. Aber gleichzeitig hat man natürlich ein staatliches System, nämlich die Post, für diese subversive Art genutzt. In den 70er Jahren, zweite Hälfte der 70er Jahre, gab es in der Galerie Arcade in Berlin die erste Mailart-Ausstellung in der DDR von Klaus Werner organisiert. Die hießen natürlich nicht Mailart, weil, wie gesagt, diesen Begriff gab es in der DDR nicht, sondern das waren so Künstlerpostkarten. Und hat auch chronologisch einen großen Bogen gespannt. Und dann waren aber eben auch Zeugnisse dieser Mailart drinne. Und das beruhte auf einer Aktion, dass man das eben angekündigt hat, dass es da eine Aktion gibt, dass es eine Ausstellung gibt. Und man hat eben Karten versendet. Man konnte Karten versenden, die waren halt blanko oder die hatten ein bestimmtes Feld vorgesehen. Und dann wurden eben die Beteiligten oder die angeschriebenen Künstlerinnen und Künstler aufgefordert, mal diese Karten zu gestalten oder etwas in dieses freigelassene Feld zu füllen beispielsweise, was auch immer, eine Zeichnung, ein Foto, eine Collage, ein Text, was auch immer. Und dann wurde das zurückgeschickt und wurde ausgestellt und meistens halt auch noch in einer Publikation zusammengefasst und veröffentlicht.
Also mir zaubert diese Idee der Mailart immer ein kleines Lächeln ins Gesicht, wenn ich daran denke, wenn dann wieder eine Karte oder ein Brief angekommen ist, der nicht der Postzensur zum Opfer gefallen ist. In der Ausstellung, ich hatte es schon gesagt, da sind auch zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler vertreten. Und worüber ich nicht gestolpert bin, aber was ich toll finde, sind Bilder der Stadt Wien. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, von Sven Jone. Man sieht die typischen Plattenbauten, allerdings irgendwie verwunschen sehen die aus.
Ja, das ist also eine Arbeit von Sven Jone aus dem Jahr 2009, der in diesem Jahr an diese Stadt Wien gereist ist und die Aufnahmen dort angefertigt hat. Der Hintergrund dieser Reise ist der, dass die Stadt Vinh eine Stadt war, wie viele vietnamesische Städte, die im Vietnamkrieg total zerstört wurde. Und auch im Sinne, sagen wir mal, der internationalen Solidarität und der Aufbauhilfe hat sich die DDR ganz stark für den Wiederaufbau dieser Stadt engagiert und hat in Vinh nach dem Vorbild des Plattenbaus, wie er auch in der DDR praktiziert wurde, ein für damalige Verhältnisse ganz modernes Viertel errichtet, das auch natürlich für den neuen vietnamesischen Menschen sein sollte und Modellcharakter für den Wiederaufbau Vietnams besitzen sollte. Natürlich gab es bei der Umsetzung eben auch Schwierigkeiten, wenn wir an die klimatischen Bedingungen denken in Vietnam, die natürlich ganz anders sind, als in der DDR gewesen sind, was wiederum die Bedingung des Materials beeinflusst hat, das verwendet wurde, oder dass natürlich auch die Lebensgewohnheiten von Vietnamesen und Vietnamesinnen, also was heißt beispielsweise der Grundriss einer Wohnung, die Funktionalität verschiedener Räume, wie wir es in der DDR gekannt haben oder heute noch in Europa kennen, unterschied sich natürlich von den Lebensbedürfnissen in Vietnam. Und 2009 hatte sich natürlich diese Modellstadt verändert. Die Natur ist wieder dran gewachsen. Und Sven Jone sagt, er hat gewissermaßen die Stadt im Zustand einer zugewachsenen Utopie vorgefunden. Das große Aufbruchspathos, an dem hat natürlich, wenn man so will, der Zahn der Zeit geneigt. Und damit steht natürlich, stehen die Fotos von Jone vielleicht auch sinnbildlich für die Utopie eines sozialistischen Internationalismus insgesamt, wenn man eben aus der heutigen Zeit fragt, was ist eben von diesen Ideen übrig geblieben, und dort hätte man ein Bild davon halt. Und kombiniert ist, sind eben diese Fotos von Sven Jone mit Texten, und die Texte entstammen den Rückseiten offizieller ADN-Pressefotos aus der Entstehungszeit dieses Viertels, und die feiern natürlich sozusagen diese Aufbauleistung, sie feiern den Beitrag, den die DDR dazu geleistet hat. Und neben den Fotos von 2009 erzeugen die natürlich so einen interessanten Zwiespalt, dass man sagen kann, die beziehen sich schon irgendwie aufeinander, also wenn man jetzt nichts von der Geschichte weiß, und gleichzeitig spürt man aber auch so die Differenz. Und das ist eben für Sven Jones Werk in dieser Zeit ganz charakteristisch.
Auch das nächste Werk bezieht sich auf Vietnam. Wir sind schon im nächsten Kapitel gelandet, Gäste auf Zeit? Und zwar geht es in der Serie von Matthias Rietschel um Vietnamesen in Dresden. Es kamen in den 80ern abertausende Vietnamesinnen und Vietnamesen in die DDR, um hier zu arbeiten. Was hat er da fotografiert? War er Pressefotograf? War er Künstler? Wie sind diese Fotos entstanden? Was wissen Sie über den Hintergrund?
Also seit den 1950er Jahren sind ja viele Menschen in die DDR gekommen, sei es zum Studium, sei es um einen Beruf zu lernen oder später im Rahmen der sogenannten Arbeitskräftekooperation, das heißt ab Ende der 70er Jahre, auch um hier zu arbeiten. Und Vietnamesen und Vietnamesinnen stellten ein sehr großes Kontingent an den sogenannten Vertragsarbeiterinnen. Andere kamen, das sollte man auch nicht vergessen, die kamen aus Polen und aus Ungarn, was natürlich auch irgendwie, wenn man die Geografie betrachtet, so das Nächstliegende gewesen ist. Aber neben den Vietnamesen und Vietnamesinnen kamen eben auch Menschen aus Mosambik oder Angola oder aus Kuba, um in der DDR zu arbeiten. Und diese Menschen waren natürlich auch Thema in der Kunst und der Kultur halt. Also wir zeigen in diesem Kapitel auch eine Reihe von Porträts sozusagen von Studierenden aus Afrika beispielsweise. Und in dem Falle der Fotoserie von Matthias Rietschel war es eben so, dass er einen Auftrag bekommen hat, 1989, also am Ende der DDR, sagen wir mal Leben, Arbeit und Alltag von vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen in Dresden zu dokumentieren. Und er hat dann für die Vorläuferorganisation des Kunstfonds eine Serie zusammengestellt von 32 Fotos, und wir zeigen eine Auswahl davon. Es ist interessant, weil Matthias Rietschel bereits vor diesem Auftrag persönlichen Kontakt hatte. Das heißt, es gab ein Freundschafts- und Vertrauensverhältnis, was ihm natürlich die Arbeit leichter gemacht hat. Gleichwohl brauchte er natürlich, um im Betrieb, in dem Falle VEB Herrenmode in Dresden, fotografieren zu können, sowohl als auch im Wohnheim, wo die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen untergebracht waren, fotografiert, sondern eine Erlaubnis. Die hatte er bekommen, aber das persönliche Verhältnis, was er hatte, hat es ihm natürlich leichter gemacht, diese Aufnahmen zu machen. Und das Interessante ist, dass diese Aufnahmen einmal natürlich dokumentarische Qualität besitzen. Also sie zeigen das Arbeitsumfeld, sie zeigen das Wohnumfeld, aber sie sind auch getragen von Empathie, was eben aus diesem persönlichen Verhältnis entspringt. Also wir sehen eben die Vietnamesinnen und Vietnamesen beim Arbeiten, man sieht sie auch im Wohnheim, man sieht auch die Tristesse der Wohnheimumgebung. Und es wird eben klar, dass natürlich auch hier wieder zumindest auf jeden Fall ein Fragezeichen angebracht ist, wie in unserem Ausstellungstitel. Denn natürlich war Vertragsarbeiterschaft galt so als gelebte Völkerfreundschaft, aber in der Realität sah es natürlich anders aus. Die Unterbringung in Wohnheimen, vielleicht sogar nach Geschlechtern getrennt. Und offensichtlich ist es ja auch ganz klar, dass wirkliche Kontakte zwischen den Menschen hier, den Vietnamesen und Vietnamesen und sozusagen der Bevölkerung der DDR nicht wirklich erwünscht war. Aber gleichwohl hat es diese Kontakte natürlich gegeben. Und vielleicht im besten Falle gab es eben wirklich echte Romances, die aus solchen Beziehungen hervorgegangen sind, wie man eben in einem dieser Fotos sehen kann, das eben ein deutsch-vietnamesisches Pärchen zeigt.
Sie haben den Titel nochmal wunderbar untergebracht. Eine Künstlerin ist auch vertreten, deren Eltern hier als Vertragsarbeiter waren, und zwar Sung Thieu mit einer Videoarbeit, die hier in der Region entstanden ist.
Ja, Sung Thieu ist natürlich aufgrund ihrer Biografie prädestiniert dafür, sich mit diesem Thema als Künstlerin zu beschäftigen, was sie seit vielen Jahren auch in ihrer künstlerischen Praxis macht. Und sie hat für uns eine neue Arbeit realisiert in dieser Ausstellung. Es ist eine zweiteilige Arbeit und der erste Teil heißt First Home, also erstes Zuhause. Und es bezieht sich auf Freital, wo sie einige Jahre als Kind und Jugendliche gelebt hat. Und sie hat dann im letzten Jahr einen Super-8-Film dort gedreht und gewissermaßen nochmal verschiedene Plätze in dieser Stadt aufgesucht, die sich zum Teil bis heute wenig oder gar nicht verändert haben, und lässt sie in diesem Film, der mit einem Sound unterlegt ist, nochmal Revue passieren halt. Das ist gewissermaßen so die Oberfläche. Und der zweite Teil, der heißt, sagen wir mal, Heirat, Marriage. Und da sehen wir Dokumente aus der Stasi-Unterlagenbehörde in Rahmen an der Wand. Und in diesem Teil der Arbeit offenbart sich natürlich nochmal das ganze fragwürdige Potenzial dieser Völkerfreundschaft und auch der Vertragsarbeiterschaft. Denn die Menschen, die zum Arbeiten in DDR gekommen sind, die mussten im Falle der Vietnamesinnen vor allen Dingen ganz rigide Verträge unterschreiben. Beispielsweise durften die vietnamesischen Frauen nicht schwanger werden, nicht? Das war im Prinzip per Vertrag ausgeschlossen. Und wenn es doch passierte, wurden sie vor die Wahl gestellt, abzutreiben oder wieder zurück nach Vietnam zu reisen. Und die Unterlagen, die Stasi-Unterlagen, die sie bei uns zeigt, die spiegeln gewissermaßen den tragischen Verlauf einer Liebesbeziehung zwischen einem Vietnamesen und einer Dresdnerin, die sich kennen und lieben gelernt hatten und eigentlich heiraten wollten. Aber eben auch Heirat war nicht vorgesehen, so, sondern das musste, wenn überhaupt, waren das Einzelfallentscheidungen, und das war mit viel Mühe und Bürokratie verbunden. Und in dem Falle belegen eben die Stasi-Unterlagen, dass diese Beziehung nicht mit der erwünschten Heirat endete, sondern mit der Ausweisung des vietnamesischen Mannes.
Gäste auf Zeit, wie bei den Vertragsarbeitern, waren auch andere. Und so ist auch ein nächstes Kapitel in der Ausstellung. Und zwar geht es um Menschen, die in Dresden Kunst studiert haben. Wer war das?
Ja, also das ist ein ganz spannendes Kapitel in unserer Ausstellung, weil das bisher noch überhaupt nie bearbeitet oder erforscht wurde. Und uns war es möglich, einerseits das Archiv der Kunsthochschule in Dresden einzusehen, als auch die Werke von ehemaligen Kunststudierenden in der Kustodie der HFBK zu sichten und davon auch einen Teil für unsere Ausstellung auszuwählen. Wir konnten herausfinden, dass es ca. 50 Studierende aus Asien, Afrika und Lateinamerika zwischen 1949 und 1989-90 in Dresden gegeben hat. Und die kamen wirklich aus ganz verschiedenen Ländern. Aus Brasilien, aus dem Irak, aus Palästina, aus Vietnam, aus Burma, aus Chile natürlich. Und in diesem Ausstellungskapitel zeigen wir unter anderem auch Werke einer vietnamesischen Künstlerin, Trinh Kim Vinh. Und die kam 1970 nach Dresden, nachdem sie unter anderem auch Pädagogik und Kunst in Vietnam studiert hatte. Gleichzeitig war sie auch aktiv in den antikolonialen Befreiungskampf Vietnams gegen Frankreich, aber auch später im Vietnamkrieg engagiert. Und sie hat in Dresden kein Vollstudium absolviert, was viele andere absolviert haben, sondern hat eine sogenannte Aspirantur absolviert. Heute würde man sagen, das ist vielleicht so etwas wie ein Aufbaustudium oder ein Meisterschülerstudium. Und hat sich ganz speziell mit der Technik der Lithografie in Dresden beschäftigt. Und dann sind 1972, 1973 sind eine Reihe von Arbeiten in dieser Technik entstanden, die sich alle noch in der Sammlung der Hochschule befinden. Wir konnten einige auswählen. Und diese Arbeiten befassen sich mit dem Vietnamkrieg, mit Ereignissen im Vietnamkrieg und insbesondere mit der Rolle der Frau in diesem Krieg. Die Frauen jetzt nicht nur so als aktiv, sagen wir mal, hinter der Front zeigen, sondern auch als Soldatinnen, als Kämpferinnen zeigen, was ganz interessant ist. Und in ihrer Biografie oder in ihrem Dresden-Aufenthalt ist auch noch interessant, dass sie, und das ist natürlich typisch für die DDR gewesen, eine Patenbrigade hatte. Und diese Patenbrigade war im Stahl- und Walzwerk Riesa. Und das heißt, sie musste dort einige Zeit verbringen, hatte auch Kontakte, hatte dann auch eine Ausstellung und hat natürlich auch Szenen aus dem Arbeitsleben im Stahl- und Walzwerk in Lithografien umgesetzt, was wir ebenfalls in der Ausstellung zeigen. Und sie ist auch eine der wenigen Künstlerinnen, bei der wir wissen, was dann hinterher, also nach ihrem Studium in Dresden aus ihr geworden ist. Also sie zurückgekehrt und war dann bis zu ihrem Tod eine sehr wichtige Professorin, zuerst in Hanoi und später in Ho Chi Minh Stadt.
Ein Fundstück aus dem Kupferstichkabinett ist ein Filmplakat. Wie ist das da hingekommen?
Also das ist ganz interessant, die Erwerbungsgeschichte. Und es betrifft eben nicht nur dieses Plakat, sondern eine ganze Reihe von Filmplakaten, von Veranstaltungsplakaten, aber auch von Propagandaplakaten aus den 60er Jahren, hergestellt von kubanischen Grafikdesignern und Grafikdesignerinnen. Wirklich interessant, weil der Stil sich vollkommen von zeitgleichen Plakaten aus der DDR, also gerade von den politischen Plakaten in der DDR, unterscheidet. Also man sieht wunderbar die Einflüsse von Pop-Art, auch von der kommerziellen Werbung, was eben mit der Biografie und mit der Ausbildung der Künstlerinnen und Künstler aus Kuba zu tun hat. Und die Erwerbungsgeschichte ist interessant, weil dieses Konvolut von Plakaten hat ein ehemaliger Kustos am Kupferstichkabinett Dresden mitgebracht, der Ende der 60er Jahre eine Reise unternommen hat. Und diese Reise war so eine Kombination aus Dienstreise und Privatreise. Denn dieser frühere Mitarbeiter des Kupferstichkabinetts hatte in Dresden eine Kubanerin kennengelernt, die ihrerseits in der DDR Kunstgeschichte studiert hat und verschiedene Stationen hatte in verschiedenen Städten, unter anderem auch in Dresden. Und auch hier gab es dann den Heiratswunsch, weswegen aber eine persönliche Reise des Bräutigams nach Kuba notwendig war. Und das war eben nicht so einfach, weil beispielsweise Kuba und auch Vietnam galten in Reisedingen in der DDR wie nicht sozialistisches Ausland, was eben die ganzen Beantragungsverfahren betraf. Und deswegen hat der damalige Chef des Kupferstichkabinetts, Werner Schmidt, einen dienstlichen Reiseanlass ermöglicht. Und so konnte der Kollege Christian Dittrich dann nach Kuba reisen, war dort im Nationalmuseum Havanna, hat dort die Kollegen unterstützt, konnte seine privaten Angelegenheiten regeln. Und gleichzeitig hat er aber auch die Gelegenheit genutzt, die zwei wichtigen Druckwerkstätten in Havanna zu besuchen, in denen diese Poster gedruckt wurden. Und dann konnte er wahrscheinlich für ein kleines Geld, ich denke, anderen Teil wird er auch geschenkt bekommen haben an Postern. Er hat auch abstrakte Grafiken mitgebracht, beispielsweise aus den 60er Jahren, konnte er dann mit in die DDR zurücknehmen. Und auf diese Weise sind sie im Kupferstichkabinett gelandet, wie auch mein Kollege Olaf Simon aus dem Kupferstichkabinett kürzlich herausgefunden und auch publiziert hat. Interessant ist, dass diese Plakate, wo wir jetzt eben gerade eins vor uns sehen, dass die zwar seit Ende der 60er Jahre in der Sammlung sind, aber erst im Zuge unserer Ausstellung inventarisiert wurden. Also das heißt, sie waren in der Sammlung, aber sie sind seit damals nicht ausgestellt gewesen.
Tolle Geschichten, tolle Geschichte um Kunst, um Künstlerinnen und Künstler. Vielen Dank, Matthias Wagner.
Ich bedanke mich auch.
Die Ausstellung geht noch bis zum 2. Juni 2024. Wer das nicht schafft, nicht kann Zudem sei eine Publikation ans Herz gelegt mit noch mehr Kunst und Kunstgeschichten. Das waren etwas mehr als 30 Minuten. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.